Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Manche Festtagsbräuche, von denen uns die Zeitungen der 1920er Jahre erzählen, sind uns überraschend unbekannt. Und man staunt, wie sehr sich Faschings-, Oster-, Martins- oder eben Weihnachtstraditionen innerhalb von dann doch nur 100 Jahren transformiert haben. Nicht so bei unserem heutigen Artikel aus der Wilhelmsburger Zeitung vom 23. Dezember 1925, der von den damaligen musikalischen Konventionen das Fest zu begehen handelt. Der Kanon der Weihnachtslieder, erfahren wir von Rosa Loy, ist sich seither fast gleich geblieben. Und auch die Geschichte davon, wie das berühmteste aus diesem einst in Oberndorf bei Salzburg entstanden ist, wird heute nicht anders als damals erzählt.
Weihnachten in der Musik von Mirus. Kein anderes Fest hat der Musik so viel Anregung gegeben wie Weihnachten. Wir denken dabei nicht so sehr an die Schöpfungen großer Meister, nicht an das einzig dastehende, erhabene Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, sondern an die vielen volkstümlichen Lieder, die in den Festtagen allenthalben ertönen, wo Deutsche wohnen. Das ist von jeher so gewesen. Die Weihnachtsmusik ist eine Art Vermächtnis unserer Vorfahren aus grauer Vergangenheit. Die Sangesfreudigkeit war schon ein Kennzeichen der alten Germanen, und sie haben ihr ganz besonders auch um die Wintersonnenwende nachgegeben, die ja zeitlich ungefähr mit dem Geburtstag des Heilandes zusammenfiel. Mit dem Gesange wurde aber von ihnen der Tanz vereinigt. Es ging manches Mal recht toll her und es fehlte nicht an Ausschreitungen. Die Einführung des Christentums hat nun nicht mit einem Schlage alle diese Gebräuche beseitigt. Sie haben sich teilweise noch sehr lange Zeit erhalten. Das gilt auch von den nur zu oft gar wüsten Wintersonnenwendfeiern. Als die Kirche das Eingewurzeltsein dieser Bräuche sah, ging sie daran, was sie nicht brechen konnte, zu biegen, will sagen, die aus heidnischem Geiste geborenen Sitten in christlichem Sinne umzugestalten. So kam die Weihnachtsmusik in die Kirche, entstanden die kirchlichen Weihnachtsspiele, die bald im Gotteshause selbst, bald davor unter freiem Himmel sich abwickelten. Das Kindlein in der Krippe und seine Anbetung boten ja einen willfährigen Stoff, der nicht nur bei uns, sondern auch anderwärts, zumal in Italien, vielfach benutzt wurde. In Deutschland spielte eine besondere Rolle der Quempas, ein Wort, bei dem man sich nicht denken kann, wenn man nicht weiß, wie es entstanden ist. Es handelt sich um den Anfang eines lateinischen Gesanges, Quem pastores laudavere, zu Deutsch, den die Hirten lobten sehr. Er stammt wohl aus dem 14. Jahrhundert und wurde anfangs von 4 auf 4 Emporen aufgestellten Knaben gesungen, später sowohl von Katholiken als auch von Protestanten als musikalische Illustration zur biblischen Darstellung der Geburt Christi verwandt. Der einfache Knabengesang wurde zum Wechselgesang zwischen Solisten und Chor ausgestaltet. Auch die Gemeinde beteiligte sich dann daran und die Liturgie wurde mit herangezogen. Kurz, es entstand ein ganz kompliziertes Gebilde, das schließlich dem König Friedrich Wilhelm I. Anlass gab, in Preußen die Alfanzereien zu verbieten. Die Gymnasiasten aber, die zur Mitwirkung berufen wurden, zogen das erste Wort mit der ersten Silbe des zweiten zusammen und schufen so die Bezeichnung Quempas, die allmählich allgemein in Aufnahme kam. Hat das Weihnachtslied in der Kirche seinen Ursprung, so fand es doch auch außerhalb im Laufe der Zeit immer weitere Verbreitung. Groß ist die Zahl der Lieder, die heutzutage zur Verherrlichung des Christfestes gesungen werden. Und sieht man von denen ab, die vom heiligen Niklas oder Knecht Ruprecht handeln, so lassen sie fast durchweg den Zusammenhang mit der Religion erkennen. Es sei nur an die bekanntesten erinnert. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Es ist ein Ros entsprungen. Josef, lieber Josef mein, hilf mir wiegen mein Kindelein. zu Bethlehem geboren. O Tannenbaum, o Tannenbaum. In dulcio jubilo, im süßen Jubel. Die lateinischen Anfangsworte haben allerdings in neuerer Zeit außerweihnachtlich eine etwas anrüchige Bedeutung, etwa von in Saus und Braus bekommen. Und O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Eine Sonderstellung nimmt Stille Nacht, Heilige Nacht ein, das man wohl als das Weihnachtslied der Weihnachtslieder bezeichnen kann. Es ist für kirchliche Zwecke geschaffen. Josef Mohr, der Anfang des vorigen Jahrhunderts in Oberndorf im Salzburgischen als Vikar wirkte, hat den Text 1818 mit der ausgesprochenen Absicht gedichtet, seiner Gemeinde am Heiligen Abend etwas Neues zu bieten. Die in all ihrer Schlichtheit ergreifende Weise hat der in der Nachbarschaft wohnende Lehrer Franz Gruber erfunden und am Nachmittag des 24. Dezember 1818 niedergeschrieben. Wenige Stunden nach seiner Entstehung ist es in der Pfarrkirche zu Oberndorf zum ersten Mal von Mohr und Gruber, Tenor und Bass, gesungen worden. Und zwar, weil die Orgel beschädigt war, mit Gitarrenbegleitung. Weltkinder aber waren es, die ihm den Weg zur allgemeinen Verbreitung bereiteten. Die Geschwister Strasser, Handschuhmacher aus dem Zillertal, sangen es gelegentlich der Messe in Leipzig im Jahre 1834 und hatten damit einen derartigen Erfolg, dass sie ihr Geschäft aufgaben und fortan als Konzertsänger durch die Lande zogen. Natürlich war überall ihr Hauptstück »Stille Nacht, Heilige Nacht«. So ist das schöne Lied Gemeingut des deutschen Volkes geworden.
Stiller Pott, stummer Pott, keiner spricht, alles tot. Warum müssen wir pausieren? Werden auf den Tag genau verlieren.
So ein Blödsinn, so ein trauriges Weihnachtslied.
Ich sage nochmals, voller Hoffnung in die Zukunft und eine schöne Weihnachtszeit wünschend. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.